Nach den Ausführungen von Christian Alt hatte ich es in die Kategorie dumm und gut geschoben.
Ihr mögt ja Souls-Games sehr arg und ihr mögt japanische Spiele. Ja, also diese zwei Sachen miteinander verwoben, das ist Monster Hunter für euch.
Fantastisch. Fantastisch.
Bodo Ramelow, wenn du uns jetzt zuhörst, du musst nicht Candy Crush spielen in so einer Ministerpräsidentenkonferenz. Du kannst auch etwas Besseres spielen, nämlich Loop Hero. Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und ich begrüße Manuel Fritsch vom großartigen Spielepodcast Insert Moin. Hallo Manu.
Einen wunderschönen guten Morgen euch beide und natürlich alle Hörer und Hörerinnen.
Und ich begrüße Christian Alt vom auch ganz okayen Podcast Last Game Standing. Hallo Christian.
Hallo. Ja, der ist ganz okay, aber mein Gott, man steckt da nicht drin, ne?
Genau. So, wir sind Wer hat den Gürtel? Wir küren jeden Monat das beste Spiel. Oder beziehungsweise nicht wir, ihr macht das, die uns zuhören und die abstimmen. Und jeden Monat gibt es auch einen Titelverteidiger. Und das ist zum zweiten Mal Hitman 3. Hitman 3, die dänische Dampfnudel, wie sie auch gerne genannt wird, hat sich mit 25% gegen das extrem hegelige Valheim durchgesetzt, das auf 21% gekommen ist, an Nummer 3 Super Mario 3D World und Bowser Fury mit 14%. Was mich ja sehr gefreut hat, Nebukadnezar, 7%, immerhin.
Erstaunlich.
Das ist ungefähr so, wie wenn, keine Ahnung, die deutsche Hip-Hop-Partei in den Bundestag einzieht noch. Das ist ein richtiges Achtungsergebnis. Vielen Dank dafür. Ja, und es warten jetzt aber wieder neue Herausforderer auf eben Hitman 3. Und wir werden spätestens in einem Monat wissen, ob Hitman 3 den Titel verteidigen kann oder ob es sich verabschieden muss und es einen neuen Gürtelträger gibt. Manu, wer stritt denn gegen Hitman 3 an?
Ja, wir haben einige Herausforderer, die diesen Monat antreten. Und vielleicht fangen wir doch tatsächlich mit einem Kandidaten an, wo ich denke, dass es durchaus Chancen hätte. Nämlich ein kleiner Indie-Hero, der diesen Monat aufgetaucht ist, der mich im Sturm erobert hat, nämlich Loop Hero. Haben Christian Gott, ja. Alt und ich gespielt. Und Loop Hero, Christian, ich habe ein paar Sachen mehr gespielt. Vielleicht magst du mal Loop Hero beschreiben. Was ist Loop Hero und warum glaubst du, dass ich denke, dass dieses Spiel Chancen hätte?
Also zum einen, ich will kurz anders anfangen. Ich habe in meinem ganzen Leben meinem Bruder noch nie ein Geschenk gemacht, außerhalb von, Ostern, Weihnachten und Geburtstag und so. Aber als ich gesehen habe, dass mein Bruder Loop Hero auf der Wunschliste hatte bei Steam und ich gerade so im Loop Hero Fieber war, habe ich ihm das einfach gekauft für 15 Euro und habe ihm das mal rübergeschickt, weil ich Loop Hero so mag, dass ich mit jemandem drüber reden wollte, wie geil Loop Hero ist. Also, was ist Loop Hero? Loop Hero ist ein Deckbuilding, RPG, Strategie, Roguelike-Ding.
Mit Basenbau. Ja.
Genau. Wäre es nicht leichter, die Genres zu nennen?
Die es nicht ist.
Also sowas wie Loop Hero ist kein Adventure.
Kein Jump'n'Run. So.
Genau. Ja. Ja, also Loop Hero ist ganz, also ein echter, waschechter Genre-Mix, wie man wahrscheinlich sagen würde.
Ein reinrassiger. Kein reinrassiges, genau. Spiel. Also kleiner Insider, wir haben eine Folge gemacht über Computerspiel Floskeln und da war reinrassiges Punkt war da so recht oben mit dabei.
Also ich kann ja mal beschreiben, wie das Spiel losgeht. Man hat erstmal einen schwarzen Bildschirm. Und dann auf diesem schwarzen Bildschirm erscheint dann in Pixeloptik von oben, aus der Vogelperspektive, eine kleine Straße. Und auf dieser Straße ist das hässlichste Strichmännchen, das die Welt je gesehen hat. Ja. Und dieses Strichmännchen läuft dann einfach nur diese Straße lang, immer im Kreis. Und es ist dann wie bei Monopoly, wenn man wieder vorne anfängt, dann kriegt man irgendwie ein bisschen Geld und ein bisschen Ausrüstung. und so weiter und so fort. Und auf der Karte spawnen dann ein paar Schleimmonster. Wenn man die besiegt, kann man vielleicht ein Schwert bekommen oder ein Schild oder eine andere Gebietskarte. Und das ist nämlich der Clou. Wenn man zum Beispiel eine Waldkarte bekommt, kann man auf diese Straße ein Waldstück legen. So, und im Wald, da spawnen dann irgendwelche Wölfe zum Beispiel. Oder ein Friedhof, dann spawnen da Skelette, gegen die der Kampf viel, viel stärker ist. Und so bildet sich diese Straße immer mehr heraus, man bekommt immer mehr Karten und ich verschwende immer mehr Zeit in Loop Hero, weil es sehr, sehr süchtig machend ist. Es hat ganz tolle Mechaniken auch zwischen diesen Gameplay-Loops, wie es dann, wie man wirklich sagen muss, man baut dann eine kleine Stadt auf, wo man wieder stärker wird, man kann in verschiedene Klassen auch investieren und so weiter und so fort. Dieses Spiel fächert sich wunderbar auf, hat einen ganz, ganz eigenwilligen Stil auch, also es ist wirklich so Retro-Optik-mäßiger geht's gar nicht, aber auch einen sehr, sehr eigenen, aber coolen Stil. Ja. Und irgendwie habe ich dieses Spiel sehr in mein Herz geschlossen. Also wenn ich jetzt, ich kann gleich mal schauen, wie viele Stunden Loop Hero ich gespielt habe, nur in diesem Monat, weil es ja rausgekommen. Und ich glaube, es war, also es läuft bei mir tatsächlich immer nebenbei, ich habe 70 Stunden Loop Hero gespielt.
Okay. Ich bin auch schon so bei 20, 30 Stunden und habe auch noch nicht genug. Also ich öffne es immer mal wieder. Ich bin jetzt so ein bisschen übersättigt tatsächlich nach 30 Stunden, aber das ist ja auch kein Wunder bei dem Spiel, dadurch, dass man ja immer im Kreis läuft. Interessant finde ich, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, ich kann es voll unterstreichen, es hat unfassbar frische Ideen da auch mit drin. Ja, also natürlich kennt man Deckbuilding-Spiele und so, aber das damit zu verbinden, dass diese Figur alleine läuft und alleine kämpft. Normalerweise mache ich einen riesen Bogen um Auto-Battler-Spiele, ja, und Auto-Strategiespiele, die in den Mobile-Stores überall zu finden sind. Also Idle Games, damit kannst du mich jagen. Ich habe es wirklich mal aus Recherchegründen probiert, mich da reinzudenken. Und ich finde dieses einfach nur nichts zu tun und zuzuschauen, wie Balken nach oben gehen, das ist sowas von absurd, das als Spiel zu bezeichnen. Und Loop Hero nimmt diese Grundmechanik und mach daraus ein Management-Game, wo du wirklich Entscheidungen triffst. Ja, du musst ja nicht aktiv kämpfen bei diesem Spiel, aber du bist halt dafür zuständig, dass dieser kleine Loop Hero nicht stirbt. Das heißt, du musst entscheiden, welche Ausrüstung, in welche Spezialität gehst du. Ja, nimmst du eher das Schild, was dir 5 Punkte mehr auf Rückschlag gibt? Oder nimmst du das andere Schild, was dir vielleicht mehr Grundverteidigung gibt? Baust du die Waldkarte, dann kommen schwerere Monster, du kriegst aber bessere Belohnungen. Oder baust du lieber eher das Dorf hin, wo er sich wieder heilt und so weiter und so fort. Ja, also das sind so viele coole kleine Entscheidungen drin. Und du kannst dann mal einen Run starten, wo du sagst, jetzt fahre mich nur dieses eine seltene Material. Du entdeckst immer wieder was Neues. Also wenn man dann zum Beispiel ein Dorf hinbaut, da heilt man. Wenn du ein Vampirschloss baust, dann kommen da Vampire. Jetzt probier mal, was passiert, wenn du das Vampirschloss an das Dorf hängst, dann verwandeln sich diese Menschen in dem Dorf auf einmal zu Ghulen. Und dann denkst du, warum soll das denn gut sein? Das mache ich nie wieder. Und dann stellst du fest, aha, wenn da 4 Ghule sind und ein Vampir, dann sind da 5 Leute drauf. Und wenn ich 5 Leute auf einmal besiege, dann ist es nämlich schwerer und dann bekomme ich seltenes Material. Und so hat man jede Stunde wieder neue Entdeckungen und neue Sachen, die man rausfindet und überlegt sich dann, wie baue ich mein Deck jetzt, um da noch mehr rauszukitzeln. Und mich hat das komplett weggeblasen, dieses Spiel. Fantastisch.
Okay, also ich hätte sehr ursprünglich, ich habe das nicht gespielt, nach den Ausführungen von Christian Alt hatte ich es in die Kategorie dumm und gut geschoben. Nach den Ausführungen jetzt von Manu eher dann doch in die Kategorie schlau und gut, oder?
Ja, es ist in der Kategorie. Also es ist auf jeden Fall schlau und gut. Und vor allen Dingen, ich glaube, dieses Spiel ist auch deswegen so erfolgreich, weil, also dieser Auto-Battler-Faktor ist einfach da und man kann es perfekt neben einer Zoom-Konferenz spielen.
Oh ja.
Das ist so krass, wie viel Stunden ich schon Loop Hero nebenbei laufen habe. Das hat auch eine tolle Pause-Mechanik, dass du einfach, sobald du irgendwas da machst, kann es automatisch in Pause gehen. Das Spiel hat 3 Tasten belegt für die Pause-Funktion, nämlich rechte Maustaste, Leertaste und Escape. Und das zeigt dir schon, wie es gespielt werden will. Dass du praktisch jederzeit einfach auf Stopp drücken kannst, um deinem Chef mal kurz zu sagen, dass du dich schon um diese Report dann kümmerst und den schickst du später in der Mail und so. Aber eigentlich denkst du nur daran, dass du so ein größeres und besseres Schild haben willst.
Bodo Ramelow, wenn du uns jetzt zuhörst. Ja, Bodo Ramelow, du musst du musst nicht Candy Crush spielen in so einer Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel. Du kannst auch etwas Besseres spielen, nämlich Loop Hero, unseren vielleicht nächsten Gürtelträger, wenn es sich denn gegen Hitman 3 und die versammelte Konkurrenz durchsetzen kann.
Ja.
Wollen wir zum nächsten Spiel?
Genau, es gibt ja noch sehr viel mehr Konkurrenten. Ich habe Maquette gespielt. Das gab es diesen Monat im PlayStation Plus Programm kostenlos für PS5-Besitzer. Gibt es aber eben auch für alle anderen Konsolen und auch für den PC. Und Maquette ist ein rekursiver Puzzler, wenn ich das jetzt mal so nennen darf. Das sagen die Entwickler selbst. Also rekursiv im Sinne von Maquette ist das französische Wort für Modell. Das heißt, du stehst in diesem 3D-Spiel aus der First-Person-Sicht und schaust auf ein kleines Miniaturmodell, wie so Architekturwettbewerbe, ja, kennt ihr, so kleine Miniaturmodelle von echten Städten oder von echten Gebäuden. Da schaust du drauf. Um dich herum ist aber das gleiche Gebäude in echt und du selber bist auch Teil eines Modells einer noch viel größeren Variante davon und das in unendlich, so wie wenn man in zwei Spiegel guckt. Ihr könnt euch das vorstellen, ja? Also immer wieder wiederholen, im kleineren immer weiter. Das ist das Spielkonzept. Du schaust also auf dieses Modell und wenn du jetzt einen Haustürschlüssel zwischen zwei Klötzchen legst, dann sieht es ja aus wie eine Brücke, wo ein Lego-Männchen drüber laufen könnte, so als Beispiel. Dann drehst du dich um, du legst also den Schlüssel in dieses Modell, drehst dich um und dann liegt da wirklich dieser Schlüssel, aber eben halt in deiner Dimension vergrößert auf 20 Meter projiziert. Das heißt, alles, was du im Kleinen manipulierst, passiert auch im Großen um dich herum. Und darauf basiert dieses ganze Rätsel so ein bisschen Portal-mäßig oder Subliminal, was es da eben auch gab, dass du so ein Spiel mit Perspektive und dieser einzigartigen Physik sozusagen, die in diesem Universum existiert. Und eingebettet ist diese Puzzle-Geschichte in eine Erinnerung einer Liebesgeschichte. Ja, also da geht's irgendwie um einen Mann, der eine Frau kennengelernt hat in San Francisco und er erinnert sich an diese verflossene Liebe. Und die Rätsel deuten immer so ein bisschen an. Also du läufst dann über den Jahrmarkt, löst dann da diese Puzzles und währenddessen hast du immer wieder so Zitate, die in den Himmel geschrieben sind. So ein bisschen kitschig auch, aber ganz süß gemacht, dass du eben neben dem Rätsel, neben den eigentlichen Aufgaben, so immer in den nächsten Bereich zu kommen, hast du immer noch so eine kleine romantische Geschichte daran. Und klingt ganz gut. Ich habe richtig Bock drauf gehabt und ist eigentlich im Endeffekt dann doch nur sehr solide. Also es hat ein paar coole Rätsel, es hat ein paar sehr nervige Dinge, weil wenn du dann sehr klein bist und aus deiner Dimension rausgehst, dann läufst du halt minutenlang als Miniaturfigur über überdimensionale Wege und hast das Gefühl, es ist alles zäh wie Kaugummi. Also hat mich leider nicht so begeistert, wie es im ersten Moment klingt.
Es ist, Publisher ist Annapurna Interactive, die ja in der Regel ein sehr gutes Händchen haben. Meine erste Frage wäre gewesen, wie viel Kunstscheiße steckt in Maquette? Gar nicht, also wenn ich mir Screenshots anschaue, eigentlich glaube ich gar nicht so viel. Nee. Aber dieser Name macht mich fertig. Also der Name, den stelle ich mir wirklich auf so einem Reklambuch vor. Oder weißt du, so Poesiealbums-Scheiße, Maquette. Ja, weißt du, so die neue Serie auf Arte, Maquette, in Zusammenarbeit mit dem französischen, weißt du, das macht mich wirklich fertig. Also
jetzt hat ein Spiel endlich mal einen kurzen Namen für dich, den man sich merken kann.
Ja, ich weiß, aber das ist wirklich
es ist nicht so selbstverliebt, wie der Name denken lässt.
Ich habe nämlich auch, als ich die Screenshots dann gesehen habe, das ist jetzt eher, sage ich mal, so ein bisschen Comic-Grafik ist es nicht, aber halt so. Es ist, also ich hätte so ein mit Aquarell gezeichnetes Spiel erwartet. Ja. Und das ist es nicht. Ja, es sieht normal aus in gewisser Weise.
Ja, es ist ein solides Spiel. Mich hat es tatsächlich dann angetrieben, weil ich diese Geschichte mit den zwei Synchronsprechern, also man sieht keinen einzigen Menschen in diesem Spiel. Es ist sehr Indie auf jeden Fall. Ja, es ist halt wirklich nur Architektur und Puzzle-Game und die Geschichte wird komplett über Audio erzählt. Also du hörst dann immer wie so Tonbänder quasi, wo du dann den ersten Dialog zwischen den beiden hörst oder wo sie sich zum ersten Mal ihre Liebe gestehen. Du hörst dann später auch Streit und dann wird es halt so symbolisiert. Da gibt's dann erste Risse in der Beziehung und dann musst du halt auch durch so Welten laufen, wo dann Risse im Boden sind und so. Ja, also so ein bisschen in die Richtung tendiert's dann schon, das zu versuchen miteinander zu verbinden. Aber in erster Linie ist es ein Puzzle-Game.
Bei Steam hat es 9 von 10 9 von 10 Bewertungen, mhm. eine Bewertung von 9 von 10 Punkten und es hat einen Metascore von 70.
Ja.
Also es ist schon eine ziemliche Diskrepanz und so wie ich das jetzt bei dir heraus höre, tendierst du eher zu 70, oder?
Das ist ein solider 70er, genau.
Ja. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel.
Da habe ich gedacht, dass du dich da voll drauf stürzt, Christian Schiffer. Stronghold Warlords, habe ich gedacht, ist dein Spiel.
Ja, ja. Ich wollte das besprechen für den Deutschlandfunk, aber dann kam Pfahlheim raus und dann habe ich Pfahlheim besprochen. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, denn ich wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen, wie die letzten 20 Jahre.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, Stronghold Warlords ist der letzte Ableger einer einstmals großen, wichtigen PC-Strategiespiel, Echtzeit-Strategiespiel-Serie.
Ist das so? Mhm. Ist das mal eine ketzerische Frage an dich?
Ein Teil war gut und danach.
Ja, ein Teil war gut, genau. Oder? Oder anderthalb?
Ja, also ich finde Teil 1 und Teil 2 war schon, also Teil 1 war extrem gut, Teil 2 war schon gut und mit Teil 3 ging es einfach dramatisch bergab. Ja,
ja.
Wirklich dramatisch. Also alles, wo es zwei Dinge davon gibt, das ist für mich schon eine Serie. Ich weiß gar nicht, mit was man das vergleichen kann. Vielleicht mit sowas wie 1860 München oder so. Also, das ist so ein Ding, da geht's, vor mehreren Jahrzehnten, gab's Titel und gab's erfolgreiche Zeiten. Und dann kam der Abstieg und seitdem hofft man immer wieder mal, dass es vielleicht wieder bergauf gehen könnte. Man wird aber dann immer wieder einfach nur enttäuscht. Also Stronghold ist für mich wirklich das Fortuna Düsseldorf, 1860 München, was es da so gibt der Computerspiellandschaft. Weil auch dieses Stronghold Warlords, was ich jetzt nicht gespielt habe, aber es hat jetzt auch nicht besonders gute Wertungen bekommen. Ich glaube offenbar, also ich glaube, Good Gamester hat 72 gegeben. Ich glaube, das ist sogar einigermaßen gut. Aber trotzdem, diese Serie wartet weiterhin auf eine Wiederauferstehung und wahrscheinlich wird sie für immer tot bleiben.
Ja, aber die Frage ist ja, wieso die das nicht hinkriegen? Also das check ich irgendwie nicht.
Es ist auch irgendwie dieselbe Firma, die, glaube ich, seit jetzt 20 Jahren nichts anderes macht, als an ihren Stronghold-Spielen zu scheitern.
Das ist doch komplett absurd. Also es ist doch so, als würdest du keine Ahnung, an der Bar einen erfolgreichen Flirt machen, so, du bist irgendwie, siehst irgendwie aus wie ein Grottenolm und dann sprichst du aber so ein Model an, so ein Victoria's Secret Model und es klappt halt. So, dann alles, jeder von deinen Sprüchen landet, es funktioniert total und dann dann 5 Minuten im Gespräch versuchst du einfach diesen Zustand wieder hinzukriegen und fängst dann an, von deiner Briefmarkensammlung zu erzählen und davon, dass du irgendwie Stronghold-Spiele spielst. Und es klappt einfach nicht mehr.
Das ist das Stronghold 3 unter den Anmachsprüchen. Hey, ich spiel Stronghold.
Oh, und dann ist allen irgendwie klar, das wird nichts mehr. Aber so die Frage ist ja, es hat ja irgendwann mal geklappt. Wieso? Was ist da passiert?
Das versteh ich auch nicht. Also ich meine, jetzt verstehe ich schon, weil jetzt ist das Genre tot. Wahrscheinlich haben die nicht viele Mitarbeiter und so. Aber es ist mir unerklärlich, wie Stronghold 3 so entgleisen konnte und wie sie so auf den Holzpfad gelangen konnten. Ich glaube, jetzt ist das einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist so wie bei Corona, weißt du, wenn halt irgend so eine Schwelle überschritten ist, dann kannst du nichts mehr machen, um das, weißt du? Und ich weiß nicht, also ich war auf der Homepage von denen und da präsentieren sie sich halt als, ja, wir sind halt die Stronghold-Macher und so. Das machen die halt und wahrscheinlich gibt es dafür genügend Käufer. Ist halt so wie Piranha Bytes vielleicht. Ja. Also machen irgendwie dasselbe Spiel seit mehreren Jahrzehnten. Also
Es reicht Piranha ja für solche Nischen-Games reicht ja auch immer eine Nischen-Fan-Gruppe.
Genau, und absolut. Um jetzt nicht irgendwie den totalen Zorn der LGS-Gemeinde zuzuziehen, Piranha Bytes ist natürlich ein hervorragendes Studio. Aber ich meine so eher so vom so systematisch gedacht. Ja. Ja.
Aber da können wir haben es ja nicht gespielt, aber wir können ja direkt dran anschließen, weil diese ein Spiel, was in den Gedanken besser in Erinnerung geblieben ist, als jetzt tatsächlich die Fortsetzung geworden ist, Herr Alt, Evil Genius 2 World Domination. Ein Spiel vor 15 Jahren, was ich so in meiner Erinnerung, in meiner Jugend sehr cool fand. Man baut so Dungeon Keeper-mäßig ein Untergrundlayer auf. Man ist quasi der böse Gegenspieler von so einem Art James Bond Parodie-Universum, ja, und baut dann da Fallen auf. Man kann dann Haifischbecken machen und so weiter, schmiedet böse Pläne und hat tatsächlich irgendwie eine weiße Katze auf dem Schoß und streichelt die und lacht gefährlich. Das hatte ich gut in Erinnerung. Evil Genius 1 war sicherlich kein perfektes Spiel, aber ich fand das Setting grandios. Ich mag dieses Aufbau, also halt aus den Wänden mit meinen Minions dann irgendwie Räume rausschlagen und dann da Forschungsstationen reinzubauen. Und ich habe mich wirklich, wirklich sehr auf Evil Genius 2 gefreut, weil ich dachte, vielleicht schaffen sie es, so einerseits diesen Retro-Fix irgendwie mir wieder so zu geben. Ja, so ein Spiel wie früher, sowas gibt's ja nicht mehr so groß, aber trotzdem ein paar coole Neuerungen reinzubringen, wie es zum Beispiel auch Two Point Hospital geschafft hat. Das war ja eigentlich auch wie Sim Hospital damals, oder Theme Hospital hieß es, aber eben mit ein paar coolen Neuerungen. Und da ist es ja gelungen. Und Evil Genius 2, ich habe es jetzt echt viel gespielt und muss sagen, es macht mir einfach auch überhaupt gar keinen Spaß. Wie hast du das denn empfunden?
Ja, ich glaube, ich bin da noch zu sehr am Anfang. Was kam ja erst, wir nehmen es am 31.3. auf, es kam erst am 30. raus und ich hatte keinen Code. Ja. Aber das Ganze
ich hatte es zwei Wochen vorher oder so, genau. Ja.
Genau. Ja. Und bei mir ist es gerade so, da interessiert mich jetzt natürlich, was du sagst. Ich habe das jetzt angefangen und ein bisschen da reingespielt und so. Und ich finde es im Moment total geil. Ja. Also ich habe irgendwie richtig Spaß damit, irgendwie meine Basis zu bauen. Und jetzt habe ich schon ein Agentennetzwerk in Osteuropa aufgebaut. Ich denke mir so, geil, jetzt ist der Balkan ist jetzt mal dran. Mhm. Da sollen jetzt meine Agenten mal nach Belgrad gehen und da irgendwie mal aufräumen und so geheime Plots sich überlegen. Und irgendwie macht das total Spaß. Ich mag das ganze Design, also bisher, ja. Ich mag das ganze Design. Ich liebe, dass diese Insel so liebevoll gestaltet ist und diese ganzen James Bond Anleihen wirklich schön rausgearbeitet wurden. Aber dann, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, okay, da scheint irgendwann so ein Punkt zu kommen, wo dieses Cabrio, das hier auf einer Sonnenstraße unterwegs ist, am Strand einfach die Klippe runterfährt.
Ja.
Wann kommt denn der Punkt?
Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber die ersten 2-3 Stunden hat mir das auch mega Spaß gemacht. Ja, ich war sofort wieder drin, diese Räume aufzuziehen, macht Bock, diese Sachen, den Branch dann so zu erforschen, was kann ich denn alles hier erkunden und erforschen und die Weltkarte, da merkt man noch nicht, wie beschissen diese Weltkarte ist. Also es ist im Endeffekt, dir geht der Sprit aus. Also wenn wir bei diesem Cabrio-Modell bleiben, du fährst halt irgendwie und der Fahrtwind und alles ist cool und dieses Wetter ist super und dann merkst du, okay, das Auto ist halt einfach nur, sieht gut aus, aber hält halt die Strecke nicht. Und das passiert hier bei Evil Genius 2. Es verliert sich total schnell. Also diese gesamte Progression, das wird so zäh hinten raus. Also ich sage jetzt mal so nach 4-5 Stunden, wenn du erstmal so alle Räume hast, und dann so an die ersten Widerstände stößt. Ja, du musst dann nochmal auf der Weltkarte nochmal und nochmal und nochmal immer das Gleiche machen. Und das ist im Endeffekt dann eigentlich nur ein Mobile-Game. Also du schickst irgendwie, um Geld zu verdienen, musst du ja immer so Leute ausbilden und die auf der Weltkarte auf so Missionen schicken. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was du da tust. Also alles, was in diesem Spiel über Story und Nebenquest und Progression läuft, ist auf der Weltkarte einen Button anzuklicken und da 3-4 Handlanger hinzuschicken. Und dann musst du warten, bis der Timer vorbei ist und dann ist es erledigt. Und das ist völlig egal, ob du da jetzt die losschickst, um 10.000 Goldbarren zu holen oder ob das nachher eine Quest ist, ein gegnerisches Fort einzunehmen oder Politiker zu bestechen oder geheime Pläne zu finden. Dann steht da halt, sammle 5 Pläne von deiner Konkurrenz ein und dann machst du immer das Gleiche und dein Layer, der geht auch nicht weiter. Also es gibt nur einen Weg, diesen Untergrundlayer auszubauen. Du musst halt einfach einen riesen Raum aufmachen und da 20 Generatoren reinhämmern. Und es gibt keine Variante, wie du vielleicht diesen Untergrund, deine Basis anders aufbaust oder so weiter. Also die Grundidee ist klasse, die Mechanik ist da, der Humor ist cool, aber es verpufft so. Nach 3-4 Stunden merkst du so, was mache ich hier eigentlich? Ich starre auf Timer. Also ich habe gemerkt, dass das Spiel nicht gut ist, als ich im höchsten Geschwindigkeitsmodus nur noch auf der Weltkarte gestarrt habe, bis irgendwelche Timer runtergelaufen sind und mir einfach egal war, was in meinem Layer passiert. Weil ich nur noch wollte, dass diese Questmarker abgehakt sind, aber ich habe da kein Spiel mehr gehabt. Ja, ich musste nur noch Timern zuschauen, wie nochmal drei Leute ausgebildet werden, wie nochmal drei Leute losgeschickt werden, um diese eine Quest zu erfüllen. Und dann kam der nächste Pop-up, wo ich wieder drei Leute losschicken musste. Also da passiert einfach auch nichts mehr. Da geht komplett die Luft aus hinten raus.
Das ist sehr schade.
Also ich hab Evil Genius 1 nicht gespielt. Mhm. Und habe mir natürlich, ich meine, der Christian hat mich heute geweckt mit einer Nachricht. Boah, Christian, Evil Genius 2 ist rausgekommen. Und ich habe versucht, mich diesem Enthusiasmus anzuschließen und den irgendwie so selber irgendwie ein bisschen in mir zu spüren. Ich habe da den ganzen Tag dran gearbeitet, aber jetzt hat es leider plopp gemacht.
Ja, jetzt weißt du mal, wie es mir ging. Ich freue mich seit 15 Jahren drauf. Der Evil Genius 2, die Fortsetzung wurde ja genau vor 15 Jahren angekündigt. Die haben ja nach dem ersten Teil gesagt, wir machen direkt den zweiten. Und ich schon so, ja. Und jetzt ist er endlich da und ich so, nein. So. Also ich bin das doppelt so enttäuscht, weil ich mich so lange drauf
Half-Life der Aufbauspiele. Okay, ja, ja. Verstehe.
Ja.
Okay.
Ja, irgendwie sei es mir nicht vergönnt. Dungeon Keeper hat ja auch ein schreckliches Ende genommen und Evil Genius 2 ist jetzt auch nur am Anfang ganz nett. Naja, schade. Aber wie gesagt, die ersten zwei, drei Stündchen waren ja ganz nett.
Ach, da kann man wieder zurückgeben, auch in der Zeit.
Aber vielleicht wollen wir doch mal über ein sehr, sehr gutes Spiel reden, nämlich It Takes Two, Christian Schiffer. Boah. Und neben Loop Hero, glaube ich, ist das der Kandidat, der dieses Jahr, diesen Monat den Titel absolut verdient hätte, meiner Meinung nach. Ich glaube, da führt nichts dran vorbei.
Ja, da führt nichts dran vorbei. Dem würde ich mich anschließen. Es ist wirklich ein ganz hervorragendes Spiel. Es ist von den Leuten, die dieses No Way Out gemacht haben.
Das Gefängnisding.
Auch das, genau. Auch das schon ein Koop-Spiel. Also wir reden hier aber nicht, also falls das jemand nicht kennt, also nicht ein Spiel, wo das jetzt mal optional ist, ob du Koop spielen darfst, sondern es ist ein Koop-Spiel. Also man kann es nur zu zweit spielen, oder?
Mann? Ja, ich glaube schon.
Schon, oder? Ne, genau.
Ja, beide Spiele.
Ist ja auch in der Story so vorgesehen.
Ja, genau. Und anders als A Way Out, das ja so ein bisschen düster und depressiv war, ist It Takes Two, hat halt mehr so diesen Pixar-Charme. Worum geht's? Die Eltern wollen sich scheiden lassen, das Kind ist total traurig, flüchtet sich in so eine Fantasiewelt, da gibt's dann irgend so ein magisches Buch. Und dieses magische Buch verzaubert die Eltern in so Holzpuppen. Also, und das ist dann alles wie so ein bisschen, Liebling, du hast die Kinder geschrumpft. Die sind dann halt sehr klein und man spielt halt diese Holzpuppen, beziehungsweise einer spielt halt den Vater, der andere spielt die Mutter und irgendwie müssen sie halt aus dieser Sache wieder rauskommen. Und das tun sie in der Regel, indem sie zusammenarbeiten. So, das ist die Prämisse. Und das ist, klingt jetzt erstmal irgendwie super banal, ist aber in seiner Umsetzung einfach nur hervorragend gemacht. Also, die haben aus diesem ganzen, also am Anfang spielt es eben in diesem Haus, Staubsauger, Elektrogeräte, keine Ahnung, später geht es dann in die Natur. Und immer ist es so, dass halt der Mann, also der Vater hat halt Fähigkeiten, die Mutter hat Fähigkeiten und sie müssen irgendwie zusammenarbeiten, um irgendwie sich da aus irgendwie weiterzukommen. Und das ist halt so gut gelöst. Also da steckt so viel Fantasie, da stecken so viele gute Ideen drin. Also es sieht nicht so aus, nicht nur so aus wie so ein Pixar-Film, es spielt sich auch so, wie sich ein Pixar-Film spielen würde, tatsächlich. Also, weißt du, in der einen Sekunde tust du mit den Staubsaugern irgendwelche Sachen einsaugen, damit die andere dann mit ihrem, weiß ich was, irgendwas damit machen kann. In der nächsten Sekunde hängt man an einem Kleiderbügel, das zu so einem Flugzeug umfunktioniert worden ist und fliegt da irgendwie durch die Gegend. Dann ist man plötzlich unter Wasser, dann hat man plötzlich irgendwelche Rätsel zu lösen, dann gibt's Jump'n'Run-Passagen, dann gibt's wieder 3D-Passagen. Also es ist einfach wirklich virtuos, wie dieses Spiel einfach gestaltet ist.
Ja, und über 12 Stunden.
Werd mal ein bisschen konkreter, Manu. Es gelingt mir nicht leider die Faszination dieses Spiels, den Hörerinnen und Hörern da draußen, glaube ich, nahezubringen.
Ja, ich finde, du hast es schon ganz richtig beschrieben. Man ist einfach so überwältigt, weil das, was du jetzt beschreibst, diese unfassbare Kreativität, das dauert ja über 12 Stunden und es nimmt ja überhaupt nicht ab. Also man spielt 12 bis 15 Stunden, man kann sich überhaupt nicht satt sehen an diesem Spiel.
Ja.
Und es ist so virtuos, das Wort passt hier wirklich fantastisch, weil jede Stunde ungefähr, also jede halbe, dreiviertel Stunde, ändert sich so ein bisschen das Setting. Mal bist du im Baumhaus mit militanten Eichhörnchen unterwegs.
Ja, ja, genau.
Mal kämpfst du gegen Wespennester und so weiter unter Wasser. Also so die typische Klaviatur eines so Jump'n'Run-Welten. Ja, du bist dann auch mal in der Schneekugel gefangen, bist dann in der Schneewelt und solche Geschichten. Aber jedes Setting hat seine eigene Koop-Mechanik. Also gutes Beispiel. Ich habe einmal so eine Nagelkanone gehabt und die Anne, mit der ich es gespielt habe, die hatte dann so einen Hammerkopf. Und dann ist es halt wirklich auch fordernd. Ich musste dann entsprechend irgendwo Nägel reinzimmern in so Holzwände, damit sie sich da lang schwingen kann.
Das musste ich auch machen.
Und eine Stunde später bist du halt und fährst ein Wettrennen auf Schlittschuhen, wer als erstes unten ist. Dann kommen irgendwelche Bossgegner und ich musste dann mit Harz Wespen einkleistern und Anne hat dann mit so Streichhölzern.
Ach, Harz ist
Harz
das.
War das, genau. Hat dann mit so Streichhölzern draufgeschossen, damit es alles um uns herum explodiert. Und wirklich, die haben das geschafft, so wirklich alle Stunde ein komplett neues Spiel dir eigentlich zu bieten. Also sowohl von den Assets, sowohl von der Grafik, als dann auch eben von der Mechanik. Das ist absolut irre. Ja.
Und das Ding ist, diese Rahmenstory ist natürlich total cheesy und so, aber es ist halt wirklich so. Also man erlebt so viel gemeinsam in diesem Spiel. Es ist wirklich super gut. Und ich meine, Last Game Standing-Hörer wissen das ja vielleicht. Ich, Christian Schiffer, habe ja jetzt nach 15 Jahren nach World of Warcraft Multiplayer-Gaming für mich entdeckt, ja. Und da kam das jetzt auch wirklich im richtigen Moment. Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Also es ist so, ich kann mir sogar wirklich vorstellen, wenn es ein bisschen kriselt in eurer Partnerschaft, spielt mal It Takes Two. Vielleicht lässt sich da das ein oder andere mit Harz wieder killen.
Okay, das ist direkt mein Stichwort. So, kriselnde Partnerschaft. Nee, meine Frage wäre, also ich habe zwei Fragen. Die erste ist, kann man das mit jemandem spielen, der nicht Controller-affin ist? Also der praktisch nie ein Computerspiel in der Hand hatte.
Oh. Wenn er sie gewillt ist, es zu lernen. Ja, okay, aber es ist schon fordernd. Aber es ist kein Casual. Ja, ja. Es ist kein Casual Game.
Ja, ja, genau. Ist kein Casual Game. Also es richtet sich schon an Leute, die schon mal einen Controller in der Hand gehabt haben.
Okay. Dann die zweite Frage, was ich total spannend fand in dem Berichten und jetzt auch in dem, was ihr gesagt habt, ist, das klingt alles danach, als ob es die erste Romantic Comedy zum Spielen wäre. Also sie haben so ein Genre, das im Film eins der Standard-Genres ist, das in Computerspielen aber noch nie beackert wurde und jetzt macht das endlich mal jemand. Wie geil! Wie geil ist das denn? Eine Liebesgeschichte.
Ich finde, das merkt man total. Der Joseph Farris ist ja auch Filmregisseur und Drehbuchautor, also der Head von dem Studio von Hazelight. Und ich finde, das merkt man dem schon an, dass da schon auch so ein bisschen das Know-how drin ist, wie so Dialoge geschrieben werden und so weiter. Aber es bleibt trotzdem, also wenn man jetzt nur die Zwischensequenzen nimmt und diese Grundhandlung von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, dann könnte das schon auch als Pixar-Film funktionieren. Ja. Aber das Ganze ist halt auf 15 Stunden gestreckt, weil du halt immer zwischendurch eine Stunde in dem Level rumläufst, die Schneewelt erkundest. Also vom Pacing her, also Anne hat gemeint, ihr war's dann tatsächlich zwischendurch mal ein bisschen zu lang. Nach 4-5 Stunden öffnet sich das Spiel nochmal und es wird quasi nochmal ein quasi komplett neues Kapitel aufgemacht. Da kommt dann so ein sprechendes Buch und sagt, ihr müsst jetzt die 4 Seiten in unserem Ratgeber irgendwie durchackern und dann hast du halt nochmal 8 Stunden vor dir, nachdem du schon 4 Stunden Romance-Comedy hinter dir hattest. Also das ist so ein bisschen das, was halt immer Spiele als interaktives Medium auch haben. Es ist zwar eine Romance-Comedy und ich habe sehr viel gelacht zwischendurch und ich finde, es ist ihm auch sehr gut gelungen, aber ich kann schon auch Annes Punkt verstehen, dass sie sagt, es ist ihr im Prinzip ein bisschen zu lang gestreckt für diese, dass sie die Spannung so anhält.
Genau, aber es ist halt, mein Gott, das ist halt wie so eine Comedy-Serie.
Genau.
Ja. Schön hier am Sofa, jeden Abend 2 Stunden und die wird man sehr gut unterhalten. Also ich muss wirklich sagen, und es ist auch, also It Takes, ich finde auch super, wie sich dieses Studio weiterentwickelt hat, weil A Way Out habe ich nicht gespielt, aber ich habe noch so also wenn ich mich nicht täusche, war das schon so eher Achtungserfolg, ein 80er, war ganz gut, hatte aber halt so ein paar Schwächen. Und das jetzt hier, also It Takes Two, ich glaube, die haben einfach das, was sie können, Koop-Spiele einfach jetzt weiterentwickelt und perfektioniert. Das
ist der Wahnsinn, dieser Sprung auch. Die haben ja davor Brothers Tale of Two Sons gemacht.
Natürlich.
Und das war ja auch schon mit diesem Koop-Gedanken, aber ein Singleplayer-Koop. Da hast du ja quasi beide Brüder mit den zwei Analog-Sticks gespielt. Und diese Schritte, also diese Weiterentwicklung, das ist echt krass. Und das Studio, ich habe nachgeschaut, die haben gerade mal 50, 60 Mitarbeiter. Also diese Production-Value, die hier in It Takes Two drin steckt, das ist Wahnsinn. Wahnsinn, was das für ein Aufwand gewesen sein muss, dieses Spiel zu entwickeln.
Ja.
Hammer. Also für mich jetzt schon relativ sicher in den Jahresend-Highlights dabei. Da kommt nicht mehr viel ran.
Okay, genau wie bei A Way Out, das ich auch nie gespielt habe, suche ich mir jetzt eine Person, mit der ich das spielen könnte.
Ja, ich spiele das mit dir.
Nee, ich will mit dir keine Romantic Comedy spielen.
Ist schon okay, ja komm. Ja. Was, ich weiß, du traust dich nicht fragen.
Toxische Männlichkeit kickt hier einfach rein gerade.
Was übrigens sehr gut ist, man muss das Spiel nur einmal kaufen. Also egal auf welcher Plattform du das Spiel kaufst, der oder die Partnerin, mit der du das dann spielst, muss das Spiel nicht haben. Also du musst es ja nicht lokal spielen, sondern es geht wunderbar auch eben über online und du schickst dann einfach deinem Spielpartner, deiner Spielpartnerin ein Code, quasi eine Einladung und die kann sich dann so eine Art Trial-Version runterladen und dann kann man das eben auch mit einer Version im Koop spielen. Wunderbar, was machen wir weiter? Wenn wir gerade ein bisschen bei Multiplayer waren, Monster Hunter Rise müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ich habe mich dem Versuch, ich bin überhaupt nicht so in dieser Monster Hunter Welt drin, aber Monster Hunter Rise ist jetzt exklusiv für die Nintendo Switch erschienen von Capcom und ist ja so eine langjährige Fanreihe eigentlich. Also in Japan ist Monster Hunter ja voll der Gassenhauer, wo sich ganze Konsolen nur deswegen verkaufen. Deswegen kommt es jetzt auch erstmal exklusiv für die Switch. Ich weiß noch, wie damals der Hype war, als es für die PSP rauskam. Und ich habe jetzt gedacht, okay, wenn es jetzt die Switch-Version, die schaue ich mir mal an. Letztes Jahr oder vor zwei Jahren kam ja Monster Hunter World, war auch dann im Westen ein Riesenerfolg. Und Monster Hunter Rise knüpft da nahtlos dran an. Ist halt so dieses, du gehst raus in den Wald, jagst riesige Monster. Damit bekommst du dann Loot, um bessere Waffen zu schmieden. Und mit diesen besseren Waffen kannst du wieder bessere Monster jagen. Ja? Und so diese Endlosspirale, die dreht man dann. Es ist sowohl im Singleplayer kannst du rausgehen in diese Welt, hast dann so ein Fantasiehundewesen, Wolfwesen dabei, auf dem du reiten kannst jetzt in dieser Version. Und hast noch so einen Katzenhelfer, also sehr japanisch. Ist genau euer Ding. Und hast dann halt absolut Fokus auf Kampfsystem mit 14 unterschiedlichen Waffenklassen, die sich komplett anders spielen, vom schweren Bogen bis hin halt zu irgendwelchen riesigen Äxten. Also ich sag jetzt mal, ihr mögt ja Souls-Games sehr arg und ihr mögt japanische Spiele. Ja, also diese zwei Sachen miteinander verwoben, das ist Monster Hunter für euch.
Fantastisch. Und ja, ich habe übrigens ein Update zur letzten Folge, weil ich in der letzten Folge gesagt habe, fuck it, ich kaufe mir jetzt eine PS5 auf dem Schwarzmarkt und spiele Persona. Und das habe ich genauso gemacht.
Persona 5 Strikers? Ja.
Nee, ich spiele gerade nochmal Persona 5 Royal. Also die neue Version. 120 Stunden oder mindestens. Bin jetzt schon 30 Stunden drin. Ich spiele gerade sehr viel Persona 5 Royal auf meiner neuen PS5 und ich liebe es. Mhm. Ich liebe meine PS5. Und ja, jetzt kann ich endlich wieder mit dem Schiffer Multiplayer-Spiele spielen.
Sehr gut.
Ist geil.
Sehr gut.
Gut, was haben wir noch gespielt? Paradise Lost, kann ich vielleicht noch was kurz zu sagen. Da hatte ich mal so einen Trailer gesehen, da geht's um einen Jungen, der in einem alten Nazi-Bunker rumläuft und das ist so ein Was-wäre-wenn-Setting, also ein bisschen wie bei Wolfenstein, was wäre, wenn der Zweite Weltkrieg nie aufgehört hätte. Ist irgendwie ein polnisches Spiel und man ist dann halt in den 50er, 60er Jahren, findet man so Dokumente und läuft dann in diesem Untergrundbunker rum und findet eben noch so Experimente, die Nazis da gemacht haben und wirres Zeug. Also ich habe das jetzt heute erst zu Ende gespielt, ist so ein Walking Simulator, dauert so 3-4 Stunden und ich bin mir noch nicht so ganz klar, was ich davon halten soll. Aber was ich sagen kann, muss man nicht gesehen oder gespielt haben. Also, ich habe es jetzt mal so erwähnt, weil ich es eben jetzt gerade eben just heute zu Ende gebracht habe, aber hat mich tendenziell eher ein bisschen angenervt. Muss ich mir noch mal Gedanken machen dazu. Genau, aber ich will ein Spiel noch hier in den Ring schmeißen, wo ich sage, endlich kann ich das auch mal machen. Ein Early Access Spiel, was meiner Meinung nach absolutes Kampfgewicht hat. Geht so ein bisschen in die Richtung Loop Hero. Ein Spiel, wo ich dachte, ah ja, das schaue ich mir mal an, das sieht ganz putzig aus, erinnert mich so ein bisschen an ein Brettspiel, ist von einem deutschen Studio, das sind 4 Studenten aus Berlin, die das bei einem Game Jam, beim Ludum Dare oder so, glaube ich, als Idee entwickelt haben und jetzt finalisiert haben. Und es ist jetzt in den Early Access gestartet. Der Early Access ist aber schon so, ja, so rund, da kommen jetzt eigentlich nur noch so Sahnehäubchen-Features dazu. Ja, also das Grundspiel ist auf jeden Fall komplett, deswegen sage ich, das hat Kampfgewicht, das muss diesen Monat in den Ring getreten und kann tatsächlich auch gegen Hitman 3 bestehen, meiner Meinung nach. Was macht man? Dorfromantik? Man hat einen...
Genau, also vielleicht den Namen können wir noch mal kurz würdigen, weil den hast du jetzt so nebenbei erwähnt. Also das Spiel heißt Dorfromantik.
Großartig, ist, oder?
Irre gut. Was seit Aufbau Ost der beste Spielename oder was? Ja, also sehr schöner Spielename.
Ich finde den auch super. Wir haben bei uns im Podcast so ein bisschen darüber diskutiert, ob der Name gut ist oder nicht und ob er zum Spiel überhaupt passt. Aber ich finde, er ist sehr einprägsam. Also als Name, so wenn man sagt, ah, hast du schon Dorfromantik gespielt, das ist einfach griffig und es funktioniert auch international, weil es ja sowas wie Zeitgeist oder sowas werden könnte, ja?
Genau.
So das deutsche Wort Dorfromantik. Meiner Meinung nach hat es gar nicht so viel mit Dorfromantik zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Was macht man? Man hat Plättchen, also wie bei einem Brettspiel, vielleicht so Carcassonne oder wie bei Catan, Siedler von Catan. Man hat einen Stapel von Plättchen, wo Landschaften abgebildet sind. Also es gibt Waldkarten und es sind immer Teilsegmente, die dann auf diesen Plättchen sind. Es gibt eben Dorffelder, es gibt Flüsse, es gibt Eisenbahnschienen, dann Äcker, also Getreidefelder und so weiter. Und wir versuchen, diese Plättchen möglichst gewinnbringend anzulegen. Also wenn du Wald an Wald anbaust, dann bekommst du eben auch so Quests, da sind dann so kleine Fähnchen drauf und da steht zum Beispiel, schaffe es, die Plättchen so anzulegen, dass du insgesamt 180 Bäume zu einem großen Wald zusammenknüpfst oder eine Stadt mit 18 Häusern oder einen Fluss mit 9 Flussfeldern und so weiter und so fort. Und warum wollen wir das machen? Das ist einerseits eine Highscore-Jagd und andererseits, wenn man diese Quests abschließt, kriegt man immer wieder ein paar neue Kärtchen auf diesen Stapel unten drunter geschoben. Und dadurch ist es eine Art Roguelike, also du musst es halt schaffen, so lange Quests zu erfüllen, mit dem guten Anlegen von diesem Plättchen, dass du immer weiter spielen kannst, weil du dann eben neue Plättchen nachgeschoben bekommst. Und das ist eine so starke Sogwirkung und gleichzeitig aber auch ein total entspannendes Spiel. Also es beruhigt, es hat eine schöne vor sich hin plätschernde Melodie und Musik, die da so drunter läuft und es sieht so schön aus anzuschauen. Du kannst dich gar nicht, man verliert sich so in diesem Wuselfaktor, sage ich jetzt mal. Da rennt zwar niemand rum, aber es ist so idyllisch, da reinzugucken und dann weht da der Wind über dein Herbstwald und da vorne fährt ein kleines Schiffchen auf dem See und man kann dieses Spiel halt entweder sehr zum Runterkommen spielen, neben der Zoom-Konferenz ist auch ideal, oder man spielt halt voll kompetitiv und will versuchen, diesen Highscore zu knacken und endlich über 10.000 Punkte zu kommen. Sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen.
Klingt hervorragend.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, deutsches Spiel hat bei mir immer eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens. Übrigens auch ein deutsches Spiel, was wir nicht erwähnt haben jetzt in dieser Folge, ist Endzone, A World Apart von den Gently Mad Studios aus Wiesbaden. Mhm. Meine alte Heimat, um die Ecke, Mainz. Ein Endzeit-Aufbauspiel, das ich mir auch noch auf jeden Fall
anschauen wollte. Oh ja, da habe ich auch richtig Bock drauf.
Ja. Oh ja, stimmt.
Und es hat auch ganz okay Kritiken tatsächlich. Mhm. Also Gently Mad haben ja vorher Pizza Connection gemacht und haben jetzt schon
vorher.
Ja, vor ein paar Monaten.
Ja. Da gab es tatsächlich ein neues, ja.
Ach so,
das ist mir
vorbeigegangen. Mhm. Sorry. Okay. Ja.
Du meintest das ganz alte jetzt. Nee, das war schon die neue Auflage.
Ja, also letztes Jahr oder so war das also gefühlt. Wir haben es auf jeden Fall im Gürtel, glaube ich. Ah, nee, doch, 2017. Okay, ist schon lang her.
Wahnsinn.
Egal. Ja, und das schaue ich mir auf jeden Fall noch an. Das sieht nämlich sehr, sehr interessant aus.
Mhm. So. Habe ich auch schon installiert, aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen. Aber es hat alles, was ich mag. Das hat so ein Fallout-Setting, hat so ein Charakter, eben so ein Aufbauspiel, wo man aber auch gucken muss, wo ist Strahlung, wo muss ich meine Leute hin, wie komme ich an Schrott, um wieder neue Sachen zu erforschen. Ja, werde ich auf jeden Fall noch spielen.
Und ich liebe den Testkasten von der GameStar, weil da steht Survival-Aufbaustrategie mit Schwerpunkt auf eine effiziente Wirtschaft, nüchterne Präsentation, Siedler sind nur Human Resources. Und wenn das nicht mal ein Spiel für mich ist, wo einfach die Menschen mal scheißegal sind, das liebe ich jetzt schon. Finde ich super. So.
Wunderbar. Gut, wir haben noch ein paar mehr Sachen in der Liste, aber das lassen wir euch dann im Forum, wenn das da dabei ist. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich bin ein riesen Sonic-Fan, Balan Wonderworld ist mein Spiel des Monats, dann findet ihr das natürlich trotzdem in der Liste.
Narita Boy.
Oder Mr. Prepper, das ist auch so ein Spiel. Da baut man so eine Untergrundbasis und preppt sich für den Weltuntergang. Ja. Gut, wo können wir denn abstimmen, lieber Herr Alt? Wo finden wir das Forum?
Ja, ihr könnt abstimmen unter forum.lastgamestanding.de. Und ich habe noch einen ganz heißen Tipp für euch. Also wenn ihr irgendwie jetzt über die Osterfeiertage oder die ganzen Feiertage, die jetzt noch so kommen, irgendwie denkt, euch ist langweilig, macht zwei Dinge. So, geht hin und installiert Loop Hero und lootet einfach die Scheiße aus dieser Straße raus. Und das Zweite, was ihr macht, ist, ihr unterstützt den Manu bei Patreon und Steady und hört euch da einfach durch den ganzen Katalog, während ihr Loop Hero spielt.
Das lässt sich wunderbar miteinander kombinieren. Sehr, sehr
genau. Gut zusammen. Das ist ein perfektes Podcast-Spiel. Loop Hero. Genau. Und dann kann man bei dir nämlich auch ganz viele Folgen zu den Spielen, die wir heute auch besprochen haben, hören, oder?
Ja, Dorfromantik, Loop Hero haben wir alle schon besprochen, Maquette. Und im März waren sowieso alle Folgen frei. Wir haben gerade mal so einen offenen Monat gemacht, weil wir gedacht haben, oh Gott, jetzt ist ein Jahr Pandemie, dann machen wir mal wieder alle ganzen Monat frei. Also ihr könnt gerade alle Folgen im Archiv, die im März erschienen sind, fast alles, was wir hier jetzt heute besprochen haben, nochmal mit einer eigenen Folge. It Takes Two natürlich auch. Evil Genius 2 kam heute. Monster Hunter Rise. Also da könnt ihr alles nochmal nachhören und währenddessen Loop Hero und Dorfromantik spielen. Würde mich sehr freuen. Auf insertmoin.de.
Sehr schön.
Gut, und wir hören uns dann nächsten Monat wieder zum Gürtel und ich bin gespannt, ob Hitman den Titel verteidigen kann. Ich glaube, es hat es schwer. Es sind ja drei Kandidaten dabei, die wirklich dem hügeligen Dorfdampfnudel gefährlich werden können.
Aber ich glaube, also ich meine, wenn Hitman Valheim schlägt, was wirklich viele Leute gespielt haben, also ich meine, so gut It Takes Two ist, dadurch, dass es natürlich du zwei Leute brauchst, ist natürlich schon mal die Anzahl der Spielenden vermutlich fällt geringer aus, oder?
Aber das hat jetzt schon so einen Hype. Das hat überall über 90er gekriegt und so. Das, da bin ich mir recht sicher.
Na gut.
Aber ich lag ja schon.
Also ich auf jeden Fall sage ich, wenn Hitman den Titel verteidigt, dann dann durchbricht Hitman in gewisser Weise auch die Schallmauer und könnte zum Seriensieger wirklich werden, weil der April ist jetzt nicht so bestückt mit potenten Herausforderern.
Nee. Oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe mal geguckt, im April weiß ich noch nicht so richtig, über was wir da überhaupt reden sollen. Das wird eine halbe Stunde Folge, aber mal gucken. Lassen uns überraschen.
Genau, also das heißt, das wird eine nicht ganz uninteressante und unwichtige Abstimmung.
Jetzt. Kleine Erinnerung noch übrigens. Unser All-Time-Gürtelstar ist übrigens diesen Monat auch noch mal mit Tonspur jetzt endlich rausgekommen. Ich glaube jetzt heute oder gestern.
Und für die Konsolen vor allem.
Genau, da freue ich mich auch schon drauf, das endlich jetzt mal mit Sprechern zu hören und Sprecherinnen und nicht mehr alles lesen zu müssen.
Ich halte ja Sprachausgabe, mag ich ja überhaupt nicht. Weil ich immer schneller lese als höre und dann das immer wegklicke und mich dann dafür schäme, dass ich die Arbeit der Sprecherinnen und Sprecher nicht notiere. Aber gut, es ist wahrscheinlich mein persönliches Problem. Ich muss noch eine Platin-Trophäe bei Yakuza Like a Dragon erspielen und wenn das vorbei ist, dann werde ich mir Disco Elysium nochmal zu Gemüte führen.
Sehr schön. Gut, dann hören wir uns in 4 Wochen wieder und euch viel Spaß weiterhin bei Last Game Standing und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss. Ciao.